Jetzt, oh. Guten Morgen. Hey, schön unter euch zu sein. Danke, Lobpreisteam, für euren Dienst heute Morgen. Vor allem die letzten zwei Lieder haben mich sehr, sehr bewegt. Das Lied Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Ich habe daran gedacht, dass ich, als ich das letzte Mal hier war, im Februar im letzten Jahr, waren auch Peter und Ingrid Leibiger hier noch in unserer Mitte. Und ein paar Monate später, im Mai, viele von euch waren da, haben wir diese Abschiedsfeier von Ingrid gefeiert. Und das war das Lied, womit wir die Beerdigung begannen. Daran habe ich gedacht. Und mein ganzes Leben bist du treu. Und ich habe überlegt, genau im August wird es genau 30 Jahre gewesen sein, seitdem ich mit Astrid und meiner Tochter von München nach Moosburg zog, um meine neue Kirchengemeinde dort zu gründen. Viel Wasser ist durch den Isar in dieser Zeit geflossen. Und ich habe Robert gesagt, Bobby, wo bist du? Ja, ich habe gesagt, wir haben uns nicht verändert. Wir sind nur Jesus ähnlicher geworden. So soll es sein. Genau, er muss in uns zunehmen, wir müssen dann abnehmen. Also wenn ich jetzt hier komme, das habe ich auch heute Morgen gespürt, ich sehe bekannte Gesichter, Wegbegleiter in meinem Leben, vor allem damals, was für mich als junger Pastor so wichtig war. Ich bedanke mich bei euch für eure Ermutigung. Ja, dass ihr mir etwas gesehen habt und geglaubt, das ist eine Berufung. Danke. Und ihr seid noch da und ich bin noch dabei. Hey, bis zum letzten, oder, liebe Schwester? 90 Jahre, super. Danke, Jesus. Er ist treu. Genau. Also erstens, lasst euch herzlich grüßen, meine Frau. Sie erholt sich von einer Erkältung und wollte nicht diese Erkältungssegen weitergeben. Ja, genau. Viele Grüße auch von unserer Gemeinde Moosburg. Pastor Ben Hinze hat vor allem gesagt, ich soll euch grüßen. Und das mache ich ganz gerne. Ich möchte einen Bibeltext vorlesen. Markus Evangelium 14, die Verse 3 bis 9. Und als Jesus in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau. Die hatte ein Glas mit unverfälschten und kostbaren Nardenöl. Und sie zerbrach das Glas und goss es auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lass sie in Frieden. Was betrübt ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Auch jetzt. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesaubt für mein Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, auch in Bayern, in München im Jahr 2025, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. Die Leute waren entsetzt. so viel Geld kostet so eine Flasche Öl und das ganze Öl würde so verschwenderisch aufgebraucht. Alles wurde auf den Kopf von einer einzigen Person ausgegossen, wo nur ein paar Tröpfchen gereicht hätten, um den Wohlgeruch im Raum wirken zu lassen. Aber das war nicht irgendein Öl. Und das war nicht irgendeine Frau, die das tat. Und das war nicht irgendein Mensch, dessen Haupt gesalbt wurde. Schauen wir zunächst dieses Öl an. Es war ein kostbares Nardenöl. Und so ein Öl wurde damals aus Wertanlage gegen Zeiten der Not angeschafft. In dem Text heißt es, dass das Öl für mehr als 300 Silbergroschen hätte verkauft werden können. Das entspricht etwa das Jahresgehalt von einem Tagelohner. Also schon eine Stange Geld, oder? Man könnte dieses Entsetzen der Jungen verstehen, wenn man sich vorstellt, wie wir reagieren würden, wenn ein Mensch seine Vorsorge fürs Rentenalter im Bargeld hätte auszahlen lassen und dann mit dem Haufen Geld ein Feuer anzündete, um kurzfristig die Wohnstube aufzuwärmen. Was würden wir denken? Was soll dann diese Verschwendung, oder? Also das ist wahrhaftig teure Energiekosten. Und die Frau? Das war nicht irgendeine Frau, die das tat. Das war die Maria, eine Vertraute Jesus. Sie und ihre Schwester Martha und der Bruder Lazarus waren gute Freunde von Jesus, die wohl öfters Jesus und sein Ministry-Team aufnahmen. Nun, das war nicht das erste Mal, dass Maria wegen ihrer Herzensverbindung zu Jesus angeklagt wurde. Einmal, als Jesus und sein Team zu Gast waren, unterbrach Maria ihre Pflichten, um das Wohl der Gäste zu sorgen, damit sie besser die Worte von Jesus zuhören könnte. Vielleicht blieb sie zunächst stehen und wollte einfach ein bisschen mehr hören, was da Jesus lehrte, was er den ihnen, was er den anderen in den Raum sagte. Aber dann irgendwann setzte sie sich zu den Füßen von Jesus, um ganz genau zu hören, was Jesus sagte. Und diese Worte, sie waren Worte des Lebens. Sie waren wie Funken von Feuer vom Himmel, die ihre Seele durchdrängten und sie inwendig berührte und aufbauten. So eine Wahrheit macht frei. So eine Wahrheit belebt und gibt Hoffnung und Orientierung. Sie schenkt Glaubensmut und verleiht Zuversicht. Ihre Schwester Martha dagegen war voll im Stress. Sie musste die ganze Arbeit für alle Gäste managen. Also das Teewasser kochte, das Essen musste zubereitet werden, der Tisch musste gedeckt werden, vielleicht müsste dann auch Decken geholt werden, um Schlafstellen vorzubereiten und. Es sind erfahrene Frauengastgeberinnen hier, sie wissen, ein Lied davon zu singen. Und Martha war gar nicht glücklich über diese Situation. Vielleicht war sie auch ein bisschen neidisch auf ihre Schwester. Sie würde auch gerne zu den Füßen Jesus sitzen. Aber jemand muss schaffen, jemand muss die Arbeit tun. Und schließlich stieg der Unmut und Martha derart, dass sie sich sogar bei Jesus vorwurfsvoll klagte und beschwerte: Herr, macht es dir wohl nichts aus, dass meine Schwester mich allein dienen lässt? sage, sie soll mir helfen. Was für eine Bloßstellung ihrer Schwester vor Jesus, seinem Team und alle Bekannten da im Raum. Aber jeder hätte Martha recht gegeben. Denn Maria handelte nicht nach der kulturellen Norm der Gastfreundschaft der damaligen Zeit. Doch Jesus beurteilt die Dinge anders, wie er so oft tut, und vermittelt dabei Perspektive von Gottes Königreich. Unser Gottes Kindschaft hängt nicht von der persönlichen Leistung ab, sondern von der Beziehung. Das ist wesentlich. Sind wir ein Kind Gottes oder nicht? Sind wir von seinem Geist neugeboren oder nicht? Ist Gott unser Vater oder nicht? Religion ist Tun. Ein Gottes Kindschaft ist Sein. Gott interessiert sich nicht für Riten so sehr. Also Religion ist der Versuch eines Menschen, durch religiöse Handhebungen, durch Gesetze, vielleicht achtet er ein gewisses Diät, bekleidet sich in eine gewisse Art und Weise. Er tut dies und jenes und versucht dadurch einen Gott genehmig zu stellen. Dass wenn ich mein Gebet so formuliere, dann wird Gott mein Gebet erhören. Und man bemüht sich durch seine religiöse Handlungen, Worte und Tun, Gott gnädig zu stellen. Aber im wahren Christentum ist es anders. Gott ist in Jesus und geht auf die Suche nach uns. Er sucht unser Herz. Er will Beziehung haben. Und das ist der grundlegende Unterschied zwischen dem wahren Christentum und allen anderen Weltreligionen. Judaismus zum Beispiel. Da muss man das ganze Gesetz mit allen Satzungen einhalten, und zwar tadellos, um gerecht vor Gott zu stehen. Aber welcher Mensch steht immer in der Zielscheibe und verfehlt nie das Ziel? Also keiner von uns. Um Vergebung der Sünde zu erlangen, sind ein Priester, ein Tempel und ein Blutopfer erforderlich. So steht es in ihrem Gesetz. Nichts davon aber ist heute vorhanden. Also laut ihrem eigenen Gesetz können die Juden keine Vergebung erlangen. Unmöglich. In Hinduismus und Buddhismus, da ist die Lehre von Karma. Wie du im letzten Leben lebtest, das bestimmt deinen Rang in diesem Leben. Das ist dein Schicksal. So heißt das Wort Karma. Und die aufgeklärten Europäer haben eine sehr romanische Vorstellung von dieser Lehre von Karma und Reinkarnation. Sie meinen, sie können leben, wie sie wollen, und dann im nächsten Leben kommen sie vielleicht auch Schmetterling. Und dann springen sie von einer Blume zu einer anderen und tanzen herum und freuen sich des Lebens. Und das ist alles fein und gut, bis ein Frosch mit klebriger Zunge kommt und dich verschlingt. Und dann ist ein Ende mit lustig. Übrigens, das wissen die aufgeklärten Europäer nicht. Jede Wiedergeburt aus Tier oder Insekt ist ein Rückgang im Rang der Reinkarnation. Eine Seele muss erst als Mensch zur Welt kommen, und zwar als männlicher Mensch, um überhaupt die Chance zu bekommen, von diesem unendlichen Kreis der Wiedergeburten zu entkommen. Also ich bin froh, dass ich nur einmal auf Erde Leben, Sterben und Steuer bezahlen muss. Und in Islam, da haben wir die fünf Säulen. Die eine Säule heißt, du musst alle als Gott bekennen und Mohammed als sein Prophet. Und zwar am besten jeden Tag und am besten mehrfach. Zweitens, du musst am Tag fünfmal beten, mindestens fünfmal, wenn du eine Chance bei Allah haben möchtest. Und dann im Monat Ramadan fasten, solange Tageslicht ist. 2,5% von allem Einkommen aus Almosen musst du weitergeben. Bist du günstiger aus den Zehnten bezahlen? Aber wir wissen, durch Zehnten bezahlen erlösen wir nicht unsere Seele. Jesus hat diesen Preis für uns schon bezahlt. Die fünfte Säule, du musst eine Pilgerreise nach Mekka mindestens einmal ein Leben leisten. Naja, vielleicht würde alle auch es gelten lassen, wenn ein Mensch von Bayern bis Santiago de Compostela zu Fuß geht. Ich weiß es nicht. Im Koran heißt es, wenn du diese fünf Säulen ausführst, Gewissen hast, am Ende von deinem Leben ist Paradies gewiss. Es sei denn, alle nicht will. Und wenn du diese fünf Säulen nicht achtest und auslebst, und zwar gewissenhaft, dann heißt es im Koran, dann erwartet auf dich der Pein der Höhle. Es sei denn, alle nicht will. Also bei alle weißt du nicht, wo du stehst. Er handelt willkürlich. Manchmal sagt er ja, manchmal sagt er nein. Auf meinem letzten Fußweg von hier über den Balkan nach Griechenland kam ich durch Bosnien-Herzegowina. Und kurz vor Sarajevo kam ich ins Gespräch mit einem Mann namens Djerber aus Kuwait. Er war da mit seinen zwei Töchtern in Urlaub. In Sarajevo ist es kühler als in Kuwait. Kuwait, okay. In der Sommerzeit. Er lud mich ein, mein Mittagessen bei ihm im Garten zu essen, wo es kühler war. Das habe ich sehr gerne angenommen. In der Zeit hat er eine Teezeit zubereitet. Er kam dann zu mir. Und wir redeten einfach über uns, seine Familie, was er tat, von mir, meine Familie. Und dabei erwähnte ich, dass meine Frau und ich, unsere beiden Kinder haben wir adoptiert. Ja? Und er sagte, ach, du bekommst Bonuspunkte bei Allah. Ich sagte, was, Bonuspunkte? Ja, yeah, eine Mildtätigkeit-Aktion, du hast ja die Kinder aufgenommen, du kriegst Bonuspunkte. Und ich fragte, naja, wie viele Punkte braucht man dann bei Allah? Ja, ich weiß es nicht. Weiß keiner. Ich sagte, ich weiß. Ja, wie viel denn? Du brauchst genauso viele Punkte, wie Gott sie selbst hat. Denn wenn du bei Gott sein möchtest, du musst genauso heilig und vollkommen sein wie er. Und kein Mensch kann das jemals erreichen. Es gab nur eine Ausnahme. Das war Jesus. Er hat alle Punkte erreicht, weil er vollkommen war, ohne Sünde. Er hat vollkommen den Willen seines Vaters Gottes ausgeführt, bis zum Tod am Kreuz. Und dann hat er das große Lotto für uns gewonnen. Alle Punkte, die ein Mensch jemals benötigt. Und Jesus schenkt uns diese Punkte. Wenn wir zu ihm kommen und ihn bitten. Er sagt, das habe ich noch nie so gehört. Das ist eigentlich eine gute Botschaft. Ich sagte, das ist, was es bedeutet in Schiel, das in Vigilien, das bedeutet die gute Nachricht. Und deswegen sagte Jesus, Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. In Bezug auf Karma ist Jesus unser Schicksal. Er schrie vom Kreuz, es ist vollbracht. Und dieser Teufelkreis von Geburt und Wiedergeburt, dem hat ein Ende gesetzt. In Christus finden wir eine endgültige und eine ewige Lösung. Und in Bezug auf Islam ist das Kreuz Jesus die einzige Säule, die wir benötigen. Das Kreuz Jesu trägt die Gnade Gottes bis in alle Ewigkeit und verliert nie ihre Kraft. Bezug auf Judaismus. Der Tod und die Auferstehung von Jesus erfüllten jegliche Forderungen des Gesetzes. Und so sagte Jesus, niemand kommt zu dem Vater, es sei denn durch mich. Und im Lukas Evangelium 10 lesen wir von Martha Maria diese Aufnahme von Jesus im Ministry-Team in Bethanien. Dann lesen wir, was Jesus dann sagte zu Martha. Er sagte, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Leute, die versuchen, ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott zu erarbeiten, sich selbst zu erlösen, sie werden viel Sorge und viel Mühe haben. Jesus sagte, eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Sie hat das Wort des Lebens gehört. Dieses Wort gab ihr Glauben. Dadurch entstand Beziehung in ihrem Geist zu dem Geist des Herrn, zu dem Geist Gottes. Liebe Leute, das geht nie verloren. Das nächste Mal, wo wir diese Geschwister-Kombo sehen, ist vor dem Grab von Lazarus. Es scheint, dass die zwei Schwestern entweder unverheiratet oder Witwen gewesen seien und dass der große Bruder Lazarus sie versorgte. Zumindest hatten die zwei Schwestern noch dieses Gefäß mit dem kostbaren Öl als Sicherheitsanlage, falls Lazarus nicht mehr für sie da sein sollte. Und genau das war jetzt der Fall. Lazarus war tot. Und er hinterließ die beiden Schwestern. Als Jesus 4 Tage verspätet zu der Beerdigung kam, begegnete ihm am Ortseingang zunächst Martha und kurz danach kam Maria dazu. Es war ja nur eine Tagesreise von Bethanien bis zu dem Ort, wo Jesus mit seinen Jüngern aufhielt. So ein Diener hat einen Tag gebraucht, um die Botschaft zu Jesus hinzubringen. Und wenn Jesus sofort mit dem Diener nach Bethanien gegangen wäre, das wäre insgesamt 2 Tage gewesen. Lazarus wäre bereits dann 2 Tage tot gewesen. Und das hat Jesus gewusst. Wir wissen nicht, warum er 2 weitere Tage dann gewartet hat, um dorthin zu ziehen. Aber eins ist klar. Für den Schöpfer des Universums, der selbst das Leben und die Auferstehung ist, macht es keinen Unterschied, ob ein Mensch seit 2 Tagen, 4 Tagen, 5 Jahren oder 5000 Jahren tot ist. Wenn dieser Gott spricht, dann geschieht es. Und Jesus sagt in Johannes 5, 28 bis 29, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Wenn dieser Jesus, wenn dieser Gott, wenn dieser Schöpfer sagt, steh auf. Es gibt keine andere Macht, die das zurückhalten kann. Und jetzt vor dem Grab von Lazarus stellte Jesus diese Aussage unter Beweis. Es ist interessant zu merken, dass sowohl Martha wie auch Maria dieselben Worte zu Jesus sagten. Herr, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Johannes 11, 21, 32. Doch war das Gesagte anders. Wir lesen im biblischen Bericht, Martha stand. Sie schaute Jesus an. Da war wohl ein unterschwelliges Fragezeichen in ihrer Stimme. Herr, wärest du hier gewesen? Mein Bruder wäre nicht gestorben. Also, wo warst du zu der Zeit unserer Not, wo wir dich am meisten gebraucht hätten? Maria dagegen fiel Jesus zu den Füßen. Zu denselben Füßen, wo sie vorher saß. Und die Worte des Lebens von den Lippen Jesu hörte. Und sie diese Worte in sich wirken ließ. Dort, wo Beziehung und Vertrauen wuchs. Es war keine Anklage in ihrer Stimme, sondern nur eine Feststellung. Herr, wärest du hier gewesen? Mein Bruder wäre nicht gestorben. Ihre Welt brach mit dem Tod des Bruders zusammen, aber jetzt war Jesus da. Mehr brauchte sie nicht. Es ist auch interessant zu sehen, dass obwohl die beiden Schwestern genau dasselbe sagte, wie Jesus anders reagierte. Zu der lebensorientierten Martha mit der fragenden Stimme gab Jesus Aufklärung und Erleuchtung. Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer sterben. Glaubst du das? Und er fordert sie heraus, Vertrauen in ihm zu setzen. Beziehung, Vertrauen. Glaubst du das? Als Jesus aber Maria zu seinen Füßen sah, den Schmerz in ihrem Herzen wahrnahm, um ihre Tränen und ihr Vertrauen sah, da weinte er. Und dann sprach er, Lazarus, komm heraus. Wenn du die Kraft des Glaubens erleben möchtest, geschieht das auf Basis einer vertrauten Beziehung zu Jesus. Und nicht durch Ritus oder eine erlernten Gebets- oder Glaubensformel oder wegen irgendwelcher Urkunden, die belegen, dass du Mitglied in einer Kirche bist, dass du getauft wurdest und dass du Kirchensteuer bezahlt hast. Auf Basis einer vertrauten Beziehung zu Jesus. Da wird die Kraft des Glaubens freigesetzt. Das letzte Mal im biblischen Bericht, wo wir Lazarus, Martha und Maria sehen, ist bei dieser Salbung in Bethanien. Die Auferstehung von Lazarus wird gefeiert. Es ist interessant. Martha dient wieder. Wie immer. Aber dieses Mal ist ihr Herz unbekümmert. Sie nimmt ihre Berufung an. Sie dient mit ihrer Befähigung. Sie setzt sich ein, um Jesus und anderen zu dienen. Es ist nicht mehr Pflicht, sondern Liebe. Also Martha sucht nicht mehr ihre eigene Anerkennung durch ihren Dienst, sondern sie will Jesus ehren. Liebe Leute, das macht einen gewaltigen Unterschied. Sie tat, was in ihr von Gott gegeben wurde. Sie hatte ein dienendes Herz. Ich sage euch, glücklich der Gemeinde, die viele solche Personen hat, wie Martha war, die gerne diente zur Ehre Jesu. Egal, ob sie das alleine tat oder in einer Mannschaft, in einem Team, es war ihr Herzensaufopferung, es war ja ein Lobpreis zu Gott, dass sie das tun durfte. Glücklich die Gemeinde, die viele solche Seelen hat. Da sehen wir Maria wieder. Sie ist echt eine Anbeterin. Sie ist es, die diese Sicherheitsanlage nimmt, das kostbare Öl, und es auf dem Kopf und Füßen von Jesus verprasst. Es war nicht irgendein Mensch, dessen Haupt gesaubt wurde, sondern er war der Schöpfer des Lebens, der Schöpfer des Universums, der Kraft seines Wortes alles in Dasein brachte, was ist. Und dieses Wort des Lebens wurde Mensch, um an unserer Stelle unsere Strafe des ewigen Todes auf sich zu nehmen, damit wir auf ewig verbunden mit Gott leben dürfen. Und das feiern wir diese Woche ganz besonders. Johannes 12, Vers 3 lesen wir dann diesen Text. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter, kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls. Da war Maria wieder zu den Füßen von Jesus. Diese Salbung war ein unheimlich starker Ausdruck der Dankbarkeit, der Würdigung Jesu, des Vertrauens, der Liebe und des Glaubens. Die Handlung von Maria sagte: Jesus, du allein bist genug. Diese Salbung war auch ein prophetischer Akt. In wenigen Stunden wurde Jesus verhaftet, hingerichtet und beigesetzt. Alles würde so schnell ablaufen, dass es keine Zeit mehr geben würde, nach der Kreuzigung und vor der Sabbatruhe den Leichnam von Jesus richtig zu balsamieren, und zwar mit wohlriechenden Salböl. Mit der Aroma der Salbung, die Dankbarkeit, Würdigung, Vertrauen, Liebe, Hoffnung und Glauben zum Ausdruck brachte. Ja, diese Salbung von Maria, die als Antwort auf das Wirken der Auferstehung geschah, die einzige Magd, die des Todes bezwingen kann. Ja, mit dem Geruch von diesem kostbaren Öl auf sich ging Jesus zum Kreuz und zum Grab. Keine andere Salbung war notwendig, denn Jesus stand am dritten Tag von Tod wieder auf. Ich frage mich, ob dort an der Grabstelle von Jesus ein Hauch vom Duft des kostbaren Öls noch wahrzunehmen war. Es kann sein. Maria tat, was sie konnte. Das ist so ein starker Ausdruck. So oft meinen wir, ach, ich wünschte, ich könnte mehr tun, hätte andere Fähigkeiten, einen anderen Dienst. Es vielleicht scheint nicht so großartig, was Gott dir anvertraut. Aber du tust es im Gehorsam, aus Liebe, aus Anbetung dem Herrn. Maria tat, was sie konnte. Es war nicht Leistung, es war Liebe. Es war nicht Ritus, sondern Beziehung. Und das ist, was den Himmel bewegt. Vater Gott im Himmel, wir danken dir für diese große Gnade, die du uns in Jesus Christus gibst. Wir können uns selbst nicht erlösen. Es gibt keine Leistung, die wir erbringen können. Es ist vollendet in dem Ausruf Jesus, als er sagte, es ist vollbracht. Das feiern wir. Und ich möchte für Menschen beten, wo sie vielleicht unter ihrem eigenen Joch stehen. Ein Leistungsdruck. Sie müssen dies oder jenes tun. Sonst ist Gott ihnen gegenüber ungnädig. Wenn du das bist, dann tu, was Jesus sagt. Lass dein Joch und nimm mein Joch auf dich. Lernt von mir. So findest du Ruhe für deine Seele. Wenn hier jemand ist oder im Internet diese Worte anhört und die Beziehung zwischen dir und Gott nicht da ist oder es ist nicht so, wie es sein sollte, nimm dieses Geschenk vom Himmel an. Gott erwartet nur, dass du Danke sagst, dass du dein Vertrauen in ihn setzt. Danke, Jesus, dass du für mich starbst. Danke, dass du auferstandst, beweist, dass auch mein Grab leer sein wird. Komm du, Jesus, in mein Herz hinein, dass ich mit Gott, dem ewigen Vater, verbunden werde und bleibe. Lass das dein Gebet sein. Wer glaubt, wird wahrhaftig selig. Danke, Jesus. Segne du diese besondere Karwoche, das Fest der Auferstehung. Danke so sehr, Herr, dass du es für uns vollbracht hast. Amen.